Tür bleibt auf.
In der Nacht schwingt der Tango.
Ja, okay.
Sterne satt stehen.
Und damit gehen wir auf Sendung. Guten Tag, meine Damen und Herren, in der Media Lounge Radio Show. In der Media Lounge 68, heute in der Potsdamer Straße, aus Anlass der Magistrale 2006. Wir machen weiter in unserem Live-Programm hier in der Radio Show und werden uns jetzt, wir sind gespannt auf den Vortrag von Jan Benema. Jan Benema ist aus Holland, ursprünglich Philosoph und jetzt auch Softwareentwickler. Heute macht er einen Schnittpunkt im Internet zwischen den beiden Gebieten. Im Internet hat er einen digitalen Einbürgerungstest entworfen aus aktuellem Anlass. Und dadurch, wie er eben sagte, wird es auch entfernt in seinem jetzigen Vortrag gehen um das Thema. Ich bin gespannt, danach gibt es auch noch Gelegenheit zu einem kleinen gesprächlichen Austausch. Ich wünsche dir viel Vergnügen.
Ja, danke. Das war ein schöner Tango von Harry Kaitila. It takes two to tango, lautet das Sprichwort. Das gilt auch für Integration. Zum Integrieren werden immer beide Seiten gebraucht. Nur zusammen können Einheimische und Einwanderer Integration bewerkstelligen. Einheimische und Einwanderer müssen einander sozusagen als Tango-Partner anerkennen und wollen. Sonst wird die Integration nicht ins Tanzen kommen. Der nun folgende Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema der Integration von Einwanderern in Deutschland. Und zwar, wie Sie bereits gehört haben werden, aus der Perspektive eines Einwanderers. Als erstes möchte ich sagen, dass ich bewusst von dem Thema der Integration rede, also nicht von der Frage der Integration und auch nicht von dem Problem der Integration. Damit sei nicht gesagt, dass die Integration nicht zuweilen fraglich und problematisch ist, sondern nur, dass es nicht nötig ist, sie in erster Linie und prinzipiell als fraglich und problematisch zu betrachten. Ja, es gibt, meine ich, gute Gründe, schon jetzt und auch für die Zukunft relativ optimistisch zu sein, was die Integration in Deutschland angeht. Vor einem Monat hatten wir über ganz Deutschland ein Meer von nationalen Fahnen. Und ich habe noch nie so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht deutscher Abstammung gesehen, die, ausgestattet mit denselben Fanutensilien wie die Einheimischen, genauso ausgelassen mitgefeiert und mitgejubelt haben, als es um die deutsche Nationalmannschaft ging. Es war wirklich ganz rührend. Vielleicht nicht überall in Deutschland, aber doch sicherlich im Weddinger Sprengelkiez, wo ich diese Zeit erleben durfte, war es Josef Goebbels' allerschlimmster Albtraum. Der frühere Nationalspieler Paul Breitner hat diese Sache ganz interessant umschrieben als Abschied von der Angst, Deutsch zu sein. Und das ist auch nur gut so. Es heißt nämlich, dass Deutschland wieder in sich selbst integriert ist. Und genau das ist meines Erachtens die Grundvoraussetzung für Integration von Einwanderern in jeder Gesellschaft. Nämlich, dass das Volk, mit dem es zu integrieren gilt, mit sich selbst in Einklang ist. Solange Deutsch sein vor allem heißt, nicht sonderlich gern Deutsch sein, eigentlich lieber nicht Deutsch sein, möglichst wenig Deutsch sein, ja, solange Deutsch sein gewisserweise heißt, anti-Deutsch sein, wird es nie zu einer Integration kommen können. Wer sich selbst verweigert, kann auch nicht für andere sich öffnen. Höchstens könnten Einwanderer in so einer Situation dieses Deutsche nicht Deutsch sein wollen übernehmen, doch das würde nur bedeuten, dass ihre Integration dasselbe miserable Niveau bekäme als das deutsche Niveau der Nicht-Integration mit sich selbst. Also, in breitnerischem Sinne ist das deutsche Volk wieder deutsch ohne Angst vor sich selbst. Schön. Weil damit auch das Tabu verschwunden ist, stolz zu sein auf etwas Deutsches. Dieses Tabu hatte lange seine vernünftigen Gründe, hat aber so langsam seine Zeit gehabt und sich selbst überlebt. Und damit sind wir zum eigentlichen Hauptthema des Beitrags gekommen, nämlich die deutschen Dichter und Denker. Ja, in dem negativen Selbstverhältnis der ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg war es, noch durch die unterschiedlichen staatstragenden Ideologien des geteilten Deutschlands erschwert, schier unmöglich, eine unverklemmte und unverstellte Beziehung zum deutschen kulturellen Erbe aufzubauen. Das hat zur Folge gehabt, dass dieses geflügelte Wort vom Land der Dichter und Denker heutzutage ein reines Märchen ist. Deutsche kennen ihre Dichter und Denker nicht, sie assoziieren und identifizieren sich nicht mit ihnen und setzen sich erst recht nicht schöpferisch mit ihren Werken auseinander. Was echt schade ist, denn die klassische Phase der deutschen Geistesgeschichte bildet einen Gipfel in der abendländischen Philosophie. Die abendländische Philosophie kannte ihren ersten Höhepunkt im antiken Griechenland und ihren zweiten im klassischen deutschen Denken. Das bedeutet, dass wenn der Gipfeltakt der abendländischen Philosophie derselbe bleibt, das klassische deutsche Denken für die kommenden 2000 Jahre der Gipfel der abendländischen Philosophie bleibt. Ist es denn nicht eine wunderbare Fügung des Schicksals, wenn man dieselbe Muttersprache spricht wie die deutschen Dichter und Denker? Ja, das ist es. Und ist es auch nicht eine total attraktive Perspektive, mit so einem Volk zu integrieren und sich die Sprache eigen zu machen vom Gipfel der abendländischen Philosophie? Ja, das ist es. Doch Moment mal, würde man jetzt denken können, die deutschen Dichter und Denker als Gipfel der abendländischen Philosophie, das hört sich doch irgendwie ein wenig an nach Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Vergaloppiert man sich hier nicht ein bisschen in der neu gewonnenen Selbstakzeptanz? Nein, tut man nicht. Die klassischen deutschen Dichter und Denker sind nämlich gerade deswegen die Besten der Welt, weil sie am gründlichsten und tiefsten die Grundsätze der Humanität, der Freiheit und Gleichheit aller Menschen und der allgemeinen Menschenwürde durchdacht, fundiert und artikuliert haben. Die Bildung zur Humanität in klassisch-deutschem Sinne ist damit das vollstreckte Gegenteil der Nazi-Ideologie. Mag sein, mag jetzt der grimmige Antideutsche denken, mag alles sein, doch es bleibt hier der Aspekt, dass das deutsche Denken hochstilisiert wird zum besten Denken der Welt. Und damit scheint es, als ob hier doch ein Rest von Überheblichkeit und völkisch-rassischer Sichtweise gehandhabt bleibt, nämlich der kühle nordische Denker als rationaler Übermensch. Doch nein, auch das stimmt nicht. Das klassische deutsche Denken ist nicht der Gipfel der abendländischen Philosophie, weil irgendeine nordische Rasse ein besseres Denkvermögen hätte als die übrige Menschheit. Unsinn. Es war einfach die historische Gegebenheit, dass Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts sozial-ökonomisch so rückständig war für das Gelingen einer politischen Revolution wie die französische. Der Geist der französischen Revolution fand im damaligen Deutschland nicht die Voraussetzungen, die er gebraucht hätte, sich zu entfalten. Der Geist der französischen Revolution konnte nur im Exil des Denkens Zuflucht finden und aufgenommen werden. Es gab keine wirkliche Revolution in Deutschland, aber dafür eine ganz heftige Revolution im Denken. Nie vorher und nachher und nirgendwo sonst ist der Mensch als Gattungswesen in seiner Souveränität und seiner heiligen Würde so kristallklar, so unverkennbar, so wahrhaft und schön zur Sprache gebracht wie in der klassischen deutschen Philosophie. Und das ist das beste muttersprachliche Erbe, das man als Volk haben kann. Abschließend ein kurzes Zitat aus dem sogenannten ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus. Die Gelehrten streiten sich noch darüber, ob es Hegel, Schelling oder Hölderlin gewesen ist, der das bedacht hat. Aber es zeigt sehr gut den durch die französische Revolution inspirierten progressiv-bürgerlichen Humanitätsgedanken. Die erste Idee ist natürlich die Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien Wesen. Mit dem freien, selbstbewussten Wesen tritt zugleich eine ganze Welt aus dem Nichts hervor. Die einzig wahre und gedenkbare Schöpfung aus nichts. Endlich kommen die Ideen von einer moralischen Welt, Gottheit, Unsterblichkeit, Umsturz alles Aberglaubens, Verfolgung des Priestertums, das neuerdings Vernunft heuchelt durch die Vernunft selbst. Absolute Freiheit aller Geister, die die intellektuelle Welt in sich tragen und weder Gott noch Unsterblichkeit außer sich suchen dürfen. Dann herrscht ewige Einheit unter uns, nie mehr der verachtende Blick, nie mehr das blinde Zittern des Volks vor seinen Weisen und Priestern. Dann erst erwartet uns gleiche Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird mehr unterdrückt werden, dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister. Ende Zitat. Ein Deutschland, das sich dieses Erbe angeeignet hat, wird ein fabelhaftes Einwanderungsland sein. Eschatologisch gesagt hat dann der gute Geist, der Dichter und Denker, endlich, endgültig den bösen Geist der Nazizeit besiegt. Möge es rasch dazu kommen und dann für immer und ewig so bleiben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir kriegen jetzt ein bisschen Musik, wenn es klappt, und dann gehen wir diskutieren. Diese äußerst dissonante Musik von Nico vielleicht nicht allzu lange anzutun. Ich möchte dann gerne die Diskussion eingeleitet haben und Regina wird dann das Ganze ein bisschen moderieren.
Ja, genau.
Ja, sehr verehrte übrig gebliebenen Anwesenden. Ja, ich hoffe, dass es nicht nur meine Rede war, die die Leute weggejagt hat. Aber ja, mich würde sehr interessieren, was ihr von meinen Thesen so haltet.
Sie denken noch. Also, womit ich einfach übereinstimme, dass ich mich mit denen auch nie richtig beschäftigt habe, wo bloß die Frage ist, ob ich glaube, ich habe es nicht gemacht, weil ich nun so furchtbar deutschkritisch war. Also ich habe zwar Deutschland abgelehnt, aber deshalb, das war nicht der Grund, warum ich nicht mich mit den Dichtern und Denkern befasst habe. Also da kann ich nicht so richtig mitgehen.
Ja, aber also dieser Aspekt von Ablehnung, das kommt dir bekannt vor?
Sehr.
Ja.
Sehr.
Okay,
und letztendlich habe ich das erst dadurch, also nicht überwunden. Also habe ich jetzt eine andere Einstellung zu Deutschland, weil ich mich mit der Geschichte, nämlich genau mit dem Dritten Reich, befasst habe. Und nicht einfach nur, geht's und weg damit.
Ja.
Und seitdem ich das sehr intensiv gemacht habe, kann ich auch wieder ganz gut Deutsche sein.
Bist du wieder mit dir selbst integriert?
Auch mit mir selbst, da bin ich noch am wenigsten integriert.
Also, okay.
Ich verstehe jetzt noch nicht so genau den Zusammenhang eigentlich zwischen Integration, möglicherweise dem Thema Dritten Reich und den deutschen Denkern oder Philosophen im Allgemeinen, da ja die meisten längst vor dem Dritten Reich waren und der diese Zeit hat anbrechen sehen, also Nietzsche, ja, dass er von vornherein verurteilt hat und von vornherein erkannt hat, was sich da eigentlich anbahnt. Mhm.
Ja, also der Zusammenhang meines Erachtens ist dieser, dass, dass es sehr unattraktiv ist, zu integrieren in eine Gesellschaft, die geprägt ist von Selbsthass. Ja, und ich habe versucht, dann die Ursachen von diesem Selbsthass ein bisschen zu erläutern und auch dafür plädiert, dass wir sozusagen jetzt ein neues Zeitalter haben. Und dann, wenn einmal dieser Selbsthass vorbei ist, dann wird auch wieder der Blick frei für die schönen Sachen aus der deutschen Geschichte. So ungefähr. Ja. Danke für die Frage.
Ich würde gerne wissen, was es bedeuten würde, wenn die Deutschen stolz wären, Deutsche zu sein, das Volk, eine größere Menge auf jeden Fall. Was würde das für Fremde aus anderen Ländern bedeuten? Was wäre, wenn wir wirklich stolz wären auf unser deutsches Gedankentum, mhm, auf deutsche Geistesgeschichte? Was würde das bedeuten für Leute, die aus anderen Ländern kommen?
Es hört sich ein bisschen so an, als ob deine Frage in eine gewisse Richtung tendiert. Aber das ist auch wieder sehr von der Zeit abhängig, würde ich sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in bestimmten Ländern, wo der Krieg ganz heftig getobt hat und wo es dann noch im Moment Leute gibt, die das auch erlebt haben, dass die das vielleicht nicht so begrüßen würden oder dass das vielleicht alte Ängste wieder wach macht und so weiter. Aber ja, genauso gut wie, wenn schon das deutsche Volk selbst im Laufe der Zeit und in den kommenden Generationen in der Lage ist, in gepasstem Ausmaß zurückhaltend zu bleiben, aber auch in gepasstem Ausmaß stolz zu sein auf Errungenschaften der deutschen Kultur, dann kann es auch von anderen Völkern verlangt werden, dass sie mit dieser Sichtweise mitgehen. Ich meine, wieso sollten Holländer oder Russen auf ewig die Deutschen verdammen oder für verdächtigt halten? Das ist doch nicht nötig. Ich kann mir das gut vorstellen von Leuten, die im Krieg waren, aber ich kann mir das nicht gut vorstellen von Leuten, die im 21. Jahrhundert geboren werden.
Aber ich denke, dass es ein bisschen Gefühl ist, in eine Fremde zu kommen. Also man kommt in ein fremdes Land, und wenn ich mir vorstelle, ich komme in ein fremdes Land, wo die Menschen, die dort leben, stolz sind auf das, was sie haben, würde ich ganz gerne wissen, was bedeutet das für Menschen, die ein anderes Land hinter sich lassen, die ja auch vielleicht auf irgendwas stolz sind. Ich könnte mir denken, es kann ja auch einfacher sein, in ein Land zu kommen, wo sowieso schon Zweifler sind, dass man dann leichter aufgenommen wird.
Ja, vielleicht. Mag sein. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau. Nehmen wir Franzosen. Haben vielleicht in der Geschichte auch einiges missgebaut, aber sie sind ganz stolz auf sich. Ne? Cuisine, Wien, was weiß ich, was alles, was es nicht gibt und so. Auch ihre Philosophiegeschichte. Franzosen, Tricolore und so. Super stolze Nationalbürger. Und an dir zu begreifen, würdest du das als Hindernis sehen, für Leute in Frankreich zu integrieren? Okay.
Ja, also ich stelle mir die Frage, wie weit das jetzt zusammenhängt, dass man sagt einerseits, ich bin stolz auf das eigene Land, oder du unterstellst ja, dass die Deutschen Deutschland hassen oder nicht mehr so sehr viel hassen, wie früher, aber schon, sie hassen sich tendenziell selber. Aber andererseits sind sie ja grundsätzlich auch ziemlich ausländerfeindlich. Ja, also wenn ich höre, also Araber ist tendenziell immer ein potenzieller Terrorist. Als diese Rötli-Schule-Geschichte war, hieß es, habe ich eine Schlagzeile gelesen, Polizei ist nicht rechtzeitig genug gegen Ausländer vorgegangen. Ja, also Ausländer gleich kriminell. Und so weiter. Und ich hatte in diesen Diskussionen immer das Problem, dass ich sagen musste, wieso ist Deutschsein für euch, Mehrheitsgesellschaft, immer das Zeichen fürs Gute, für die friedlichen Klassen oder auch in Schulen, ja, heißt es ja. Also ich tue doch mein Kind nicht in eine Klasse, wo 30, 40, 50% Ausländer drin sind. Also Ausländer ist von sich aus, also finde ich, immer negativ besetzt. Ja. Und insofern frage ich mich jetzt, die Deutschen hassen sich selber, hassen aber auch die Ausländer. Oder wie ist das? Ja? Ich finde diese Selbstherrlichkeit zu sagen, in Deutschland, also gut ist eine Schule, wo mindestens 70% Deutsche sind. Da kommt auch vernünftiger Unterricht auf. Alles, was drüber ist, eben nicht. Also da sehe ich eben die Gefahr, ja, dass man sagt, grundsätzlich, also, und wir haben gerade eine Studie gehabt, wo eben rauskam, also 40%, glaube ich, aller Jugendlichen in Berlin sind mit Migrationshintergrund. Also wir haben eine Gesellschaft, die ist gar nicht mehr deutsch geprägt. Ja? Und trotzdem gibt es dieses Deutschtum, was sagt, alles, was Ausländer ist, das ist erstmal grundsätzlich schlecht, ja. Und da, also das finde ich schon problematisch, ja. Ja. Und ich glaube nicht, dass man da hinkommt, dass man sagt, ich liebe mich selber, dann werde ich auch schon die Ausländer lieben können. Ja, also ich.
Weil natürlich zur Liebe zurückgehen, ne? Vielleicht denkst du nicht selbst.
Ja, und das glaube ich halt nicht. Ne?
Also ich, nicht, weil ich jetzt Liebe gefallen bin.
Abgesehen.
Ja, also in Bezug jetzt auf die klassische deutsche Philosophie kann ich nur sagen, wer dann meint, Nichtdeutsche als irgendwie verachtenswürdig oder so darzustellen zu müssen, findet in der klassischen deutschen Philosophie dafür ganz wenig Anhaltspunkte. Ja. Und das ist auch ein kleines bisschen, was ich, was mir sozusagen pädagogisch vorschwebt. Um es ein bisschen prägnant auszudrücken, die Nazis schlagen mit ihren eigenen Waffen. Also, wenn es vielleicht, das ist einfach nur ein Gedankenexperiment, aber wenn es in zwei, drei Generationen heißt, wenn man sagt, ich bin stolz, Deutsch zu sein, dann meint man damit inhärent, das heißt, ich bin stolz, ein Bürger zu sein aus einem Land, das von seiner Geschichte gelernt hat, was sozusagen mir schlägt ein antifaschistisches Herz. Und außerdem, ich kenne meine Geistesgeschichte und weiß, dass darin die Grundsätze der Humanität ganz schön herausgearbeitet worden sind. Und wenn das ein gesellschaftlicher Konsens ist, dass das Deutsch heißt und dass die Deutschen deswegen auf ihre Deutschheit stolz sind, dann nimmt man den Nazis doch alle Nährboden. Aber solange es sozusagen in der Mehrheitsgesellschaft tabu ist, Deutsch sein mit irgendwelchen positiven Assoziationen zu verknüpfen. Und das ist natürlich eine an sich krankhafte und lächerliche Sache. Und da wird dann auch ein bisschen so ein Vakuum kreiert. Und dann überlässt man es sozusagen rechts außen, diese Begriffe mit Deutschland positiv zu belegen. Also wie gesagt, gestern habe ich das noch in einem Weblog gelesen. Der sagte, ich will Deutscher sein als die Nazis. So ist es. Deutscher. Ich will mehr Deutsch sein. Ja. Also müssen die Nazis wissen, dass sie Nazis sind. Also, das ist natürlich nicht toll, aber okay. Aber immerhin, es soll ihnen klargemacht werden, dass sie damit nicht die wahren Deutschen sind.
Nationalität, ja, sondern das sind schon aus allen möglichen Kulturen. Mhm. Und da gibt es nicht mehr die Integration in die deutsche Gesellschaft, ja, sondern in der Gesellschaft, die besteht aus 40, 50%
ja.
Leuten aus der ganzen Welt. Und da geht es halt nicht darum zu akzeptieren, ob man nun ob Deutscher ein gut ist oder ob man stolz ist, sondern auch, ob man, wie man mit, also finde ich die große Debatte, also wie mit Moslems und so weiter umgeht und mit bestimmten anderen Kulturformen.
Ja, nur also zu Berlin möchte ich dann noch sagen, pauschal gesehen stimmt vielleicht diese Zahl, aber es ist natürlich sehr nach Viertel unter, also der eine Bezirk ist weit über 50, der andere ist weit unter 50. Ja, also so wirklich gemischt ist Berlin auch nicht. Wo ich wohne, gut, ich bin selbst auch kein Deutscher, aber also da in Weddingen, Sprengelkiez, ja. Das ist etwas ganz anderes als Pankow, vermute ich mal. Ja. Ja, ich denke, die Diskussion neigt sich dem Ende zu.
Über Stunden weitergehen. Vielleicht vorne an der Bar, weil hier dann auch das Programm weitergeht. Ein Ausschnitt aus der Media Lounge Radio Show. Dankeschön für das Gespräch. Dankeschön an Jan Benima.
Jo, bitte sehr.